Es ist ein Mythos zu sagen, ich schaffe mir ein Softwareprodukt an für die Angriffserkennung und damit ist alles erledigt. Die größte Gefahr ist eigentlich auch das Risiko von innen. Also jemand ist schon im Netzwerk oder jemand ist schon auf einem der SAP-Systeme auf der großen Landschaft. Das ist ja auch wieder ein Kontext. Und versucht dann darüber oder richtet dann darüber Schaden an oder klaut sich Informationen oder ähnliches. Für mich die meist unterschätzte Gefahr ist eigentlich, dass man sich so ein bisschen in Sicherheit wiegt, die vielleicht gar nicht da ist.
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP-IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über Angriffserkennung im SAP und ich habe mir dafür einen kompetenten Partner eingeladen hier, Luca Krämer. Hallo Luca.
Hallo Tobi.
Luca ist Partner und Bereichsleiter Security bei der MindSquare AG und damit unser erster Ansprechpartner für Kunden, wenn es um das Thema SAP-Security geht, vor allem um die Frage, wie man die SAP-Landschaft gegen Angriffe von außen und innen absichert. Erfolgreiche Projekte hat er unter anderem beim VW-Konzern und beim TÜV Rheinland durchgeführt. So, Luca, und der Aufhänger ist ja so ein bisschen, haben wir auch vorher noch mal kurz darüber gesprochen, der DSAG-Investitionsreport 2025 ist im März erschienen und das Thema Cybersecurity hat da sehr gut abgeschnitten, könnte man sagen. Also die Überlegung war, welche Themen sind für die Investitionsplanung 2025 relevant? Ja. Und da haben insgesamt 92% gesagt, das Thema Cybersecurity hat eine mittlere bis hohe Relevanz. Mhm. Und das bringt uns natürlich zu unserer Lieblingssoftware aus Waldorf. Was ist denn da gerade Phase beim Thema Cybersecurity? Also lass uns mal einsteigen. Was sind denn aus deiner Sicht oft unterschätzte Gefahren beim Thema SAP-Security?
Also SAP-Security allgemein, wenn wir uns jetzt direkt auf Angriffserkennung ein bisschen beziehen. Für mich die meist unterschätzte Gefahr ist eigentlich, dass man sich so ein bisschen in Sicherheit wiegt, die vielleicht gar nicht da ist. Also, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, okay, SAP-Systeme sind ja meistens auch gar nicht nach außen irgendwie präsent, also sind im internen Netzwerk irgendwie nur aktiv und nach außen durch Firewalls etc. abgeschirmt. Und dann haben viele Unternehmen und Ansprechpartner halt einfach das Gefühl, dass SAP sicher ist, weil es ja nach außen erstmal abgeschirmt wirkt. So, und SAP ist aber eher auch kein System, was typischerweise von außen häufig angegriffen wird, passiert auch. Aber die größte Gefahr ist eigentlich auch das Risiko von innen. Also jemand ist schon im Netzwerk oder jemand ist schon auf einem der SAP-Systeme auf der großen Landschaft. Das ist ja auch wieder ein Kontext. Und versucht dann darüber oder richtet dann darüber Schaden an oder klaut sich Informationen oder ähnliches. Also so diese gefühlte Sicherheit, in der man sich so ein bisschen wiegt, ist für mich eine der größten Gefahren, die so ein bisschen unterschätzt wird auf jeden Fall.
Jetzt ist ja auch so, dass man jetzt auch nicht unbedingt in der Tagesschau liest, dass irgendwelche Unternehmen bezüglich SAP angegriffen werden. Das ist ja schon, das sind ja meistens eher relativ geekige Nachrichten, also für Leute, die wirklich da tief drin sind im Thema, dass da so, an irgendeiner Stelle dann im Handelsblatt wird dann doch mal das Wort SAP in diesem Kontext mit Cybersecurity oder einem Angriff erwähnt. Wird denn wirklich SAP angegriffen? Weil ich meine, Krypto-Trojaner und so weiter, die greifen die Betriebssysteme an. Ja. Aber was ist mit Angriffen auf SAP? Hast du Beispiele?
Ja, Beispiel habe ich und ich finde das tatsächlich auch erstmal sehr schade. Ich habe gerade erst für einen Vortrag, den ich halte, nochmal recherchiert. Zahlen, Daten, Fakten, Angriffe auf SAP, dass man da ein bisschen Statistiken auch mal hat, damit diese gefühlte Sicherheit vielleicht auch mal ein bisschen weggeht bei Ansprechpartnern. Aber es ist nicht so einfach. Also viele bekannte Zahlen darüber, wie oft jetzt wirklich SAP angegriffen wird oder SAP Teil des Angriffs war, um dann Ransomware loszuwerden oder ähnliches, gibt es nicht so wirklich, habe ich nicht gefunden. Aber es gibt auf jeden Fall Beispiele für Angriffe, die wir auch selbst schon bei unseren Kunden erlebt haben. Und was tatsächlich relativ häufig passiert, was ja manchmal auch schon so der erste Gedanke ist, ist, jemand klaut Geld. Jemand überweist sich selbst Geld. Also wir hatten schon Szenarien, ich habe da zwei Geschichten gerade parat. Bei dem einen war ein Kunde einfach ein Mitarbeiter war auf dem HR-System, also es gab die Gehaltsabrechnung auch auf dem SAP-System HR. Und hatte halt einfach die nötigen Berechtigungen, da sind wir wieder beim Thema Berechtigung, und hat sich dann selbst mal schnell die Gehaltszahlungen und Bonuszahlungen im System geändert. weil er halt einfach die Berechtigung dafür hatte. Das ist glücklicherweise dann durch einen internen Revisionsprozess aufgefallen, nachdem die erste Gehaltszahlung dann rausgegangen ist. Und dann wurde das stärker hinterfragt und ist dann verschoben worden. Ne? Also sowas passiert schon. Ich will gar nicht wissen, wie häufig das tatsächlich auch passiert, ohne dass irgendjemand das merkt. Das ist ja auch so ein bisschen das Szenario.
Eine relativ hohe Dunkelziffer, ja, kann man erwarten. Ja, ja, genau. Okay.
Und vielleicht, um mal ein bisschen noch mit ein bisschen mehr krimineller Energie zu machen, hatte ich einen Kunden, der hatte, es gibt ja dieses klassische RFC-Hopping im SAP-System. Also das ist ein Angriffsszenario, das was im Prinzip besagt, ich bin auf einem System, habe da normale Berechtigung. Bei dem Kunden war es jetzt jemand war auf dem Entwicklungssystem unterwegs und hat sich dann über eine RFC-Schnittstelle Zugang zum Solution Manager verschaffen, der ja mehr so als zentrale Spinne im Netz der ganzen SAP-Systeme gesehen wird. Da gab es also eine RFC-Schnittstelle hin, ist dann vom Entwicklungssystem auf den Solution Manager gesprungen und von dem Solution Manager zum Produktivsystem.
Also auch wieder über eine RFC-Verbindung, genau. Also er hat quasi zwei Hops gemacht. Ja.
Genau. Okay. Zwei Hops, das ist noch relativ simpel, ne? Aber manchmal läuft das auch ein bisschen komplizierter ab. Aber in dem Szenario waren es tatsächlich genau zwei Sprünge, die er gemacht hat. Und genau, auf dem Produktivsystem hat er dann relativ simpel die Kontodaten von ein paar Lieferanten, ich glaube es waren vier, geändert in sein eigenes Auslandskonto. So. Und das ist dann auch
hilfreich, wenn Rechnungen bezahlt werden.
Genau, es ist hilfreich, wenn Rechnungen bezahlt werden. Ja. Also auch hier jetzt wieder, wenn man ein bisschen krimineller noch unterwegs gewesen wäre, hätte man das hinterfragt. Bei dem ist es dann zum Glück aufgefallen, weil es einen internen Workflow-Freigabeprozess gab für das Ändern der Kontodaten von Lieferanten. Das heißt, diese Änderung ist dann aufgefallen bei einem anderen Mitarbeiter und der Mitarbeiter wurde dann auch, also der das hier durchgeführt hat, dann angezeigt und auch bestraft.
Ja.
So, und dadurch ist es dann auch aufgefallen. Aber sowas passiert, ne? Also solche Szenarien passieren tatsächlich zuhauf.
Und das zeigt ja auch, dass, also ich sag mal, der Angriff dann ja innerhalb des SAP-Systems stattfindet. Du hast erwähnt Berechtigung, aber auch die Verbindung zwischen den Systemen.
Ja.
Das heißt also, ja, und deine Beispiele sind ja, ich sag mal, deshalb jetzt dir bekannt geworden, weil sie auch intern, aber durch andere Mechanismen aufgefallen sind. Es gab Kontrollen.
Korrekt. Genau.
Mit denen das aufgefallen ist.
Ja.
Was ist denn, ich sag mal, ein Weg, um, ich sag mal, das nicht dem Zufall oder irgendwelchen anderen Business-Prozessen zu überlassen, dieses Erfahren von, da geht gerade was ab.
Genau, es gibt, das ist ja genau das Thema Angriffserkennung, ne? Also wie kann ich überhaupt sowas mitbekommen durch ein aktives Monitoring? Also ich überwache bestimmte Aktivitäten in dem SAP-System oder in der SAP-Landschaft, um zu erkennen, ob da gerade was Kritisches passiert. Im Infrastruktur-Netzwerkbereich ist das total typisch, dass man sowas macht. Das wird mit so einer SIEM-Software gemacht, also steht für Security Information and Event Management. Und ich sage mal auf gut Deutsch gesagt, ist das eigentlich wie so eine Alarmanlage. Also man überwacht unterschiedliche Logs und Aktivitäten, also wo Protokolle geschrieben werden in den unterschiedlichen Applikationen und schließt dann aus diesen Aktivitäten das, was Kritisches passiert. Und dann kann man halt dagegen vorgehen, ne? Wenn man das relativ zeitnah da noch merkt oder wenn man es halt überhaupt merkt. Wenn das nicht durch Zufall, durch irgendwie einen Revisionsprozess oder durch eine Regelkontrolle oder ähnliches auffällt. So, ich habe nochmal vielleicht ein anderes Beispiel, an dem kann man das relativ schön erklären. Wir hatten auch mal einen Kunden, der ist auf uns zugekommen, bei dem war folgende Situation. Die hatten zufällig wieder durch einen Prozess der internen Kontrolle, die haben regelmäßig kontrolliert, gibt es User im System, die SAP-All zugewiesen haben, also das Berechtigungsprofil, womit man alles im System machen kann. Dadurch ist ein User aufgefallen, der ein SAP-All hatte, was vorher niemandem bewusst war. Und dann hat der Kunde uns sozusagen akquiriert. Wir haben dann ein Beratungsprojekt bei dem gemacht, weil wir herausfinden sollten, was ist da passiert. Warum hat der User ein SAP-All zugewiesen? Denen kam das alles sehr spanisch vor, sage ich mal, also was da passiert ist. Und dann sind wir halt hingegangen und haben eine nachträgliche forensische Analyse gemacht, was tatsächlich da passiert ist. Und dann hat man halt festgestellt, der User hat quasi schon vor geraumer Zeit einen Firefighter-Prozess ausgenutzt. Die hatten einen SAP-GRC im Einsatz, wo man sich erweiterte Berechtigungen temporär holen kann und hat sich da einen Firefighter mal irgendwann geholt, hat sich mit dem Firefighter-User selbst ein SAP-All zugewiesen. Das ist aber niemandem aufgefallen. Und das wäre auch genau der erste Punkt, wo so eine Angriffserkennung das schon bemerken würde. Eine Benutzerstammänderung oder Zuweisung von einem kritischen Berechtigungsprofil wäre einer der typischen Alarmtrigger, die man sich dann raussuchen kann, um sowas dann zu bemerken. Ist aber in dem Fall jetzt nicht aufgefallen. Also hat er sich selbst ein Sub-All zugewiesen. Der war damit dann übrigens 3 bis 4 Monate lang im System damit unterwegs.
Na krass, okay.
So. Und hat viele Dinge gemacht. Also er hat viele Finanztabellen runtergeladen. Er war in unterschiedlichsten kritischen Transaktionen unterwegs. Und nachher ist der Mitarbeiter auch nie wieder auffindbar gewesen. Also es war jetzt auch ein sehr kritisches Szenario, weil es während des Russland-Ukraine-Konflikts mittendrin war. Es war ein russischer Mitarbeiter. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Niemand kann das mehr wirklich nachvollziehen. Sehr kritisches Szenario. Also man vermutet Industriespionage, aber was genau da passiert ist, weiß man nicht. Und sowas hätte man natürlich viel, viel früher bemerken können. Also diese 3 bis 4 Monate Zeitraum, die sind ja das Problem. Wenn ich es einen Tag später oder sage ich mal auch 30 Tage später merke, je nachdem, was man da machen will, und dann eine Alarmierung kriege, da hat sich jemand jetzt gerade kritische Berechtigung zugewiesen oder irgendwas Kritisches runtergeladen, kann ich ja sofort agieren und im Zweifel halt einen Schaden verhindern. Das ist ja eigentlich das Ziel.
Jetzt ist ja der Investitionsreport, der zeigt ja schon, also so mit 92% der befragten Unternehmen, oder waren ja auch relativ große Unternehmen dabei, dass das schon eine hohe Awareness hat, das Thema Cybersecurity. Mhm. Diese speziellen Beispiele, da hast du jetzt ja einige von genannt, ne, aber die sicherlich vielleicht nicht in der breiten Masse bekannt sind.
Ja.
Ja. Ist das denn etwas, was jetzt, also was für Kunden trifft das? Also jetzt, ja, 92% haben das auf der Agenda, mhm, aber das heißt ja noch nichts, sagt ja noch nichts darüber aus, dass die wirklich da Angst davor haben oder schon, ja, Schaden erlitten haben. Ne? Sind das Einzelfälle? Mhm. Ist das etwas, wo du sagen kannst, da gibt es bestimmte Branchen, die sich besonders darum kümmern, um dieses Thema Security von SAP selbst?
Ja. Würde ich schon sagen, und das hat für mich auch viel immer noch, also ich merke, dass es viel mit den gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Anforderungen zu tun hat. Also so wie es schon immer war, sage ich mal, in SAP, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt und findet, hier sind schlechte Berechtigungen, das ist böse, dann wird das behoben. Und also die Awareness generell für das ganze Thema, auch SAP-Sicherheit wird schon höher, das stimmt schon. Aber es ist auch noch viel bei Kunden oder bei Unternehmen aus der Energiewirtschaft zum Beispiel oder aus dem Finanzsektor, die sowieso strenge regulatorische Anforderungen haben. Also wenn eine Bank im Zweifel ihre BaFin-Lizenz verliert und damit ihren gesamten Geschäftszweig nicht mehr ausüben kann.
Ist schlecht.
Ist das schlecht? Da lässt sich relativ leicht ein ROI berechnen. Also lohnt sich das, hier Geld zu investieren, damit ich meine Bankenlizenz behalte? Die Antwort ist meistens ja.
Mhm.
Da ist es dann relativ leicht, das zu machen. Und genauso beim Energiesektor oder halt Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur, ne, wie sie dann auch wieder besonders gesetzlich reguliert sind in Deutschland mit dem IT-Sicherheitsgesetz, wo es schon Anforderungen gibt, ein irgendwie geartetes System der Angriffserkennung einzuführen. Aber auch da sind die Gesetze natürlich wieder ein bisschen schwammig formuliert. Es ist nicht genau vorgeschrieben, was muss überwacht werden, muss zum Beispiel SAP ein Teil davon sein oder nicht. Und deshalb ist das sehr, sehr unterschiedlich bei den Unternehmen, wie das auch gesehen und wie das auch interpretiert wird. Na, aber es gibt schon eine Tendenz, dass halt eben solche besonders stark regulierten Unternehmen stärker auf sowas auch reagieren und darauf achten, als jetzt zum Beispiel ein typisches mittelständisches produzierendes Unternehmen.
Jetzt komme ich ja auch historisch gesehen auch aus dem Bereich, den du leitest,
ja,
nämlich SAP-Berechtigungen und Berechtigungsprojekte. Und früher war die Antwort auf, der Prüfer meckert oder es gibt schlechte Berechtigungen, ja, wir machen die Berechtigung neu.
Mhm.
Jetzt reden wir ja heute eher über Angriffserkennung, also, mhm, schon über Cyber Security im SAP-Umfeld, aber auch um diese, wie bemerke ich, dass da gerade was abgeht?
Ja.
Kannst du das nochmal auseinander dividieren? Ja, früher war einfach die Lösung, ja, wir müssen die SAP-Berechtigung neu machen. Und wenn, mhm, du die halt nicht neu machst, dann hast du halt das Risiko, dass dich jemand beklaut. Punkt.
Ja.
Und da gibt's nichts drumherum.
Gut.
Wie kommen jetzt da das Monitoring da ins Spiel? Ist das jetzt die neue Antwort?
Nicht wirklich die neue Antwort. Also Berechtigungen sind immer noch ein Thema. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Berechtigungsprojekte.
Also man soll immer noch seine Berechtigung,
ja,
besser
definitiv
machen? Ja,
definitiv.
Okay, alles klar.
Es ist halt, so ein bisschen die Frage, also ich gehe ganz gerne mit der Empfehlung ganz generell raus. Ich bin der Meinung, du kannst auch eine SAP-Landschaft gar nicht zu 100% präventiv absichern. Also du kannst die Berechtigung und die Systemkonfiguration und Codesicherheit und ähnliches, was wir da bei unseren Security-Checks immer finden, die wir bei unseren Kunden durchführen, wir hatten noch keinen einzigen Security-Check, wo wir wirklich keine Lücke gefunden haben oder auch nicht viele Lücken gefunden haben. Ne? Also es ist schon immer ein sehr, sehr offenes System. Und es gibt immer einen Angriffsvektor, über den man reinkommen könnte. Und ich bin der Meinung, und das sage ich auch, eine hundertprozentige präventive Absicherung gibt es eigentlich nicht. Es wird immer irgendein Szenario geben, wie jemand bestimmte Berechtigungen oder bestimmte Konfigurationen ausnutzen kann, um das System zu manipulieren oder Daten abzuziehen. Und deshalb würde ich jedem Kunden empfehlen, das kommt ein bisschen auf das Risiko an natürlich, was steckt hinter dem SAP-System, aber grundsätzlich würde ich eher empfehlen, sorg dafür, dass du Angriffe erkennst, auch wenn es 30 Tage, 40 Tage, 50 Tage, sei es was weiß ich, in einem bestimmten Zeitraum Angriffe erkennst und darauf reagieren kannst, anstatt versuchen, alles 100% sicher zu machen, weil das wird nicht funktionieren im Zweifel. Natürlich gibt es Low-Hanging-Fruits oder Quick-Wins, die man auf jeden Fall umsetzen konnte. Ne? Vermeiden, da sind die Klassiker drin.
Sub-All vermeiden.
Genau, ja. Sub-All vermeiden, ja. Debug-Berechtigung im Produktivsystem vermeiden, weil es halt einfach zu einfach ist, damit Dinge auszunutzen, das auf jeden Fall. Ja, aber dann kommt es auf die individuellen Anforderungen an und eigentlich würde ich sagen, lieber Angriffe erkennen als nicht erkennen, weil das ist eigentlich keine Option.
Okay, also das heißt, das ist auch relevant für Unternehmen, die eigentlich sagen, ja, unsere Berechtigungen sind okay, also sie müssen nicht perfekt sein, aber vielleicht der Prüfer meckert auch nicht. Alle können einigermaßen damit leben, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht, sage ich mal.
Ja.
Aber es gibt jetzt keine kritischen Fälle. Und auch die wären dann Kandidaten für Security Monitoring, eben aus dieser Perspektive. Ist es doch immer irgendwie eine Lücke da. Ja, eigentlich muss ich kontrollieren.
Definitiv. Das ist ja genau dieses Beispiel, was ich gerade eben genannt habe mit dem Firefighter-Prozess. Das ist ja ein
Das ist ja eigentlich schon abgesicherter Prozess, ne? Und der wurde dann exploited.
Richtig.
Ne? Okay,
alles klar. Na, natürlich sagen jetzt wahrscheinlich einige Leute, die auch zuhören oder das sehen, ja, mein Firefighter-Prozess ist aber so, es gibt danach einen Review-Prozess von dem, was mit dem Firefighter passiert ist. Super, ne? Das ist ja schon genau, das geht ja schon genau in diese Richtung. Ich schaue mir danach an, was hat der User eigentlich mit diesen erweiterten Berechtigungen gemacht, um auszuschließen, dass da was Kritisches passiert ist. So, aber das ist ja nur ein kleines Beispiel, wo jemand angreifen kann. Es gibt hunderttausende Szenarien, wie jemand irgendwelche Dinge ausnutzen kann im System und sich da was zu klauen. Und das wird man im Zweifel nicht mitkriegen, wenn man es halt nicht überwacht.
Und realistischerweise sind diese Firefighter-Logs ja auch nicht besonders angenehm zu lesen.
Genau.
Also das sind ja irgendwie hunderte, tausende von Zeilen.
Ja.
Exakt. Weiß der Geier, was da gerade passiert ist.
Ja, jeder, der da schon mal versucht hat, manuell sich das Security Audit Log zum Beispiel anzuschauen, also das wichtigste Sicherheitslog eigentlich im SAP-System und da irgendwas rauszulesen. Im Zweifel hat er danach vielleicht mal die Konfiguration von dem Security Audit Log konfiguriert, also ein bisschen runtergeschraubt, dass da nur noch schwerwiegende und kritische Ereignisse drinstehen und nicht mehr alle. Dann kann man es schon ein bisschen besser lesen, aber das ist halt auch wieder ein bisschen, es gibt wieder ein falsches Gefühl der Sicherheit, würde ich behaupten. Also wenn ich mal dabei bleibe bei diesem Security Audit Log, es gibt ja in diesem Security Audit Log gibt es diese Kategorisierung nach Kritikalität des Events. Ich weiß gar nicht, was die niedrigste, also es gibt, glaube ich, niedrig, schwerwiegend und dann kritisch. Und wenn ich jetzt so über SAP-Sicherheit nachdenke, würde ich zum Beispiel sagen, ein kritisches Ereignis, was mir einfällt, ist, ich lösche Änderungsbelege. Also ich verwische quasi meine Spuren.
Ich manipuliere das Hauptbuch, ja.
Exakt.
Das wäre schon irgendwie relevant,
genau.
Ja.
Also, und dann lösche ich halt diese Änderungsbelege, damit das niemand mehr nachvollziehen kann. Und diese Aktivität, Löschen von Änderungsbelegen, taucht gar nicht im Security Audit Log auf. Die gibt es so gar nicht. Das kriegt man nur mit über einen bestimmten Report-Start, also wenn man darauf monitort im Security Audit Log, ob der Report XYZ gestartet wurde und damit Aktivitäten durchgeführt worden sind, weil der ist dafür zuständig, dass die Änderungsbelege gelöscht werden. Und ein Report-Start als solches ist ein unkritisches Ereignis. Das heißt, wenn ich dieses Audit Log schon so konfiguriere, dass ich das gar nicht sehe, kann ich das auch gar nicht überwachen im Zweifelsfall, wenn ich nicht noch andere Logs mit einbeziehe. Ne?
Das heißt also, um zu verstehen, dass da tatsächlich was Kritisches am Ende passiert in dem Gesamtprozess, reicht es nicht, nur auf die kritischen Events zu gucken, weil die ja also die einfach nur ein Teil der notwendigen Kette sind von Ereignissen.
Definitiv.
Okay. Ich meine, das bringt uns ja dann auch, ne, was sind denn Optionen, wenn ich sage, ja, okay, ja, verstanden, meine Berechtigungen sind okay, aber trotzdem sollte ich sie überwachen, denn ich weiß nicht, ob irgendjemand das vielleicht trotzdem exploiten kann, sogar im Rahmen der etablierten Prozesse, ne, siehe Firefighter. Was sind denn meine Möglichkeiten? Und du hast ja eben schon gesagt, manuell wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Das heißt, es läuft auf Tools hinaus oder was ist der Weg?
Das ist jetzt natürlich wieder, also grundsätzlich ja, wenn ich sage, ich will eine qualitativ hochwertige Angriffserkennung für meine SAP-Landschaft machen, das funktioniert nicht ohne externe Softwareprodukte. Also das funktioniert nicht ohne Tools. Das ist schon mal ganz klar zu sagen. Jetzt ist es schon so, dass es einige Unternehmen gibt, die vom Wirtschaftsprüfer zum Beispiel angemahnt werden. Deswegen kommt das Thema jetzt auch stärker nochmal hoch, wo der Wirtschaftsprüfer dann sagt oder verlangt, macht eine Vier-Augen-Überprüfung vom Security Audit Log. Das muss regelmäßig überprüft werden. Und dann fangen die Leute halt an, vielleicht weil sie es auch nicht besser wissen oder davon noch nicht gehört haben, manuell sich das Security Audit Log anzuschauen. So, damit erkennt, das ist schon mal besser als nichts.
Was ja technisch im Standard geht. Ne?
Genau,
also ich kann
richtig.
Mir das exportieren, kann mir das auch in Excel reinziehen, da kann ich da irgendwie vielleicht noch ChatGPT-Magic drüber laufen lassen oder so. Ja, grundsätzlich geht das, ja.
Genau, exakt. Und das wäre auch so, also ne, manuell ist so die geringste Stufe, die man eigentlich machen kann. Verlieren viele Leute relativ schnell die Lust daran, also können sie gerne mal probieren.
Ist für die Matrix-Gucker.
Ist für die Matrix-Gucker,
also,
genau.
Ja.
Die nächste Ausbaustufe ist dann quasi das, was du gerade schon gesagt hast. Wir haben auch bei manchen Kunden haben wir das im Einsatz. Da geht es aber hauptsächlich darum, das Audit-Finding zu schließen. Dass wir einen Prozess haben, der dem Prüfer beweist, ja, wir machen das. Dann haben wir ein Excel-Makro entwickelt, wo halt die 15 wichtigsten, kritischsten Aktivitäten mit gemonitort werden, wo man dann halt auch schon mal Zusammenhänge oder eine Häufung von Ereignissen erkennt. Also auch hier wieder Beispiel, ein fehlgeschlagener Login bei einem User an sich ist erstmal ein Ereignis, ist da und wenn man 100.000 Ereignisse hat, geht das vielleicht ein bisschen unter. Wenn ich aber eine Häufung von auf einmal 1.000 fehlgeschlagenen Logins an einem Tag auf unterschiedlichen Benutzern habe. Am besten vom gleichen Terminal.
Okay.
Ist das natürlich ein Indikator dafür, dass da jemand gerade versucht, sich mit unterschiedlichen Usern einzuloggen.
Ja.
Und so allein diese Häufung zu erkennen, funktioniert natürlich besser, wenn man das schon mal ein bisschen visualisiert. Also wenn man schon mal mit Excel zum Beispiel arbeitet und das damit schon mal ein bisschen korreliert. Genau, das wäre so schon mal die nächste Ausbaustufe. Jetzt ist aber hier wieder ganz wichtig dazu zu sagen, deswegen mit diesem, was ich gerade eben gesagt habe, qualitativ hochwertige Angriffserkennung funktioniert nicht manuell, weil spätestens da, wenn ich das qualitativ hochwertig machen will, schaue ich nicht nur auf das Security Audit Log. Das ist halt auch wieder ein kleiner Trugschluss und auch wieder so ein Szenario, was mich in gefühlter Sicherheit wiegt. Wenn ich sage, ja, ich überwache doch das Security Audit Log. Das ist aber lange nicht alles, was Informationen oder Indikatoren für kritische Angriffe gibt. Wenn wir auf Softwareprodukte und Tools schauen, die schauen sich typischerweise 15 bis 20 unterschiedliche Protokollquellen aus dem SAP an. Da ist auch noch sowas drin wie ein Table Logging, ein Read Access Logging, ein System Log, ein Gateway Log oder ähnliches. Also ganz, ganz viele andere Protokollinformationen, die auch Indikatoren für kritische Szenarien sein können und Aktivitäten. Und erst durch den Zusammenschluss von diesen ganzen Informationen kann ich halt wirklich Angriffe erkennen und im Zweifel dann auch vermeiden oder den Schaden dann reduzieren.
Also das Security Audit Log heißt zwar Security Audit Log, aber in Wirklichkeit ist es im Prinzip nur ein Bruchteil der notwendigen Informationen, die man braucht, um sicher zu gehen, dass hier tatsächlich nicht gerade irgendwas Wildes im System abgeht. Okay.
Es ist nur ein Teil der Wahrheit, definitiv.
Okay.
Und vor allem jetzt, wenn wir auch in Cloud-Landschaften stärker einsteigen. Ne?
Ja.
Also da gibt es auch nochmal andere Logquellen, die wieder mit einbezogen werden müssen. Und Cloud ist natürlich auch wieder ein ganz kritisches Szenario in dem Fall, weil dann natürlich Daten erstmal irgendwie nach außen gehen und nicht mehr in dem geschützten Teil des Netzwerks sind, wo ich unterwegs bin. Ne? Und da auch darauf zu schauen.
Da habe ich nicht meine eigene Firewall, sondern die in Waldorf oder wo auch immer.
Definitiv.
Und ich muss die Log-Dateien ja da auch irgendwie absaugen und einschauen.
Korrekt.
Und gucken, ob da was passiert. Okay.
Exakt, ja.
Jetzt, okay, das sind ja so viele Logs und so viele Datenpunkte, die da korreliert werden müssen, dass dann das typischerweise das auch wieder durch Software gelöst wird. Jetzt gib doch mal ein Beispiel, was erkennt eine Software, was ein Mensch im Prinzip zu Fuß nicht erkennt? Hast du dafür ein Beispiel?
Mhm. Du hast gerade eben schon mal ein schönes Beispiel genannt. Also letztendlich würde man das zu Fuß natürlich auch erkennen mit der notwendigen Kapazität und dem Aufwand, der halt damit einhergeht. Aber solche Korrelationen von Events sind halt das Interessante. Also von einem Terminal, von einem PC oder von einer IP-Adresse gab es auf einmal ganz viele unterschiedliche Login-Versuche. Die sind alle fehlgeschlagen, bis auf einen. So, mit dem Benutzer wurde sich dann eingeloggt. Also, ne, allein wenn ich das jetzt nur in dieser Tabelle vom Security Audit Log betrachte, würde da stehen, ja, okay, jetzt ein erfolgreicher Login von dem und dem Terminal. Aber die Kombination aus vorher gab es ganz viele nicht erfolgreiche Logins, dann gab es einen erfolgreichen. Dann ist der User da hingegangen und hat noch sich irgendwelche Tabellen runtergeladen oder hat einen anderen User angelegt. Auch wenn das normalerweise mit dem User eine normale Aktivität wäre. dann wurde sich von demselben Terminal wieder mit dem neuen User eingeloggt. Der hat dann wieder andere Dinge gemacht. Also diese Kette von Ereignissen, das ist eigentlich das Interessante. Und die ist halt ganz schwer manuell zu erkennen. Weil umso länger diese Kette geht, und na, wir hatten gerade eben das Beispiel mit dem einen Szenario, wo es sich über 3 bis 4 Monate lang gezogen hat, da passiert eine ganze Menge.
Ja.
Und das halt alles zusammen zu dröseln und zu gucken, was da irgendwie wie vorgefallen ist, das ist ganz schwierig manuell zu erkennen. Und da helfen halt Tools enorm bei, dass man sich vorab bestimmte Regeln definiert oder die Tools bringen zum Teil dann auch solche Regelwerke mit, was da wie passieren kann und was halt eben kritisch ist und alarmieren einen dann auch proaktiv, dass man dann speziell auf diese Kette von Ereignissen schauen kann.
Jetzt ist es ja auch so, wenn ich mir Tools da anschaue und vielleicht sogar auch anschaffe, die haben natürlich da auch, ich sag mal, umfangreiches Werbematerial, die dann zeigen, was the sky is the limit sozusagen. Mhm. Und du bist sicher in dem Moment, wo du das Monitoring anschaltest. Mhm. Jetzt fairerweise, wir kriegen es ja mit dann.
Ja.
Was sind denn so, ich sag mal, was aus deiner Erfahrung, du begleitest Kunden, ja, euer Team begleitet Kunden ja auch bei der Auswahl von solchen Softwarelösungen. Ja. Was sind denn so typische Enttäuschungen, die da erlebt werden oder vielleicht auch Irrtümer, Missverständnisse, Erwartungshaltung versus dem, was geliefert wird oder was dann realistisch umsetzbar ist?
Das Erste, was mir da natürlich einfällt, ist, das Tool löst das Problem nicht. Also, es ist ein Mythos zu sagen, ich schaffe mir ein Softwareprodukt an für die Angriffserkennung und damit ist alles erledigt. Das Softwareprodukt hilft natürlich dabei, wie wir gerade schon mal gesagt hatten oder besprochen hatten, diese ganzen Ereignisse zu korrelieren und ein Muster daraus zu erkennen und gibt mir Indikatoren für Angriffe. Das heißt aber noch nicht, dass die Anzahl der Events, die ich nachher wirklich analysieren muss und wo ich irgendwas machen muss, gleich null ist. Sondern das gibt mir von den, ich sag mal, 100.000 Einträgen im reinen Security Audit Log pro Tag, gibt mir dann halt 5.000 Indikatoren für, na, schau dir das mal an. Viele davon kann man super schnell dann auch irgendwie ausschließen und sagen, ja, okay, das ist jetzt was Unkritisches, hier ist ein False Positive, das ist eine normale Aktivität, die auch bei uns so stattfindet. Und die anderen muss man sich halt anschauen. Und das genau ist das Problem. Dass man davon ausgeht, teilweise zu sagen, ich schaffe mir jetzt ein Softwareprodukt an und dann werde ich hier benachrichtigt und dann ist doch alles gut.
Das liefert mir den einen Betrüger im System und dann ist auch wieder gut.
Ja.
Dann, das ist so, einmal im Monat muss ich eine SMS beantworten sozusagen.
Exakt. Und das ist nicht so. Also selbst wenn ich mir ein Softwareprodukt anschaffe, ich bin immer ganz stark dabei und das versuchen wir auch in unseren Projekten natürlich den Kunden klarzumachen. Man sollte sich vorher Gedanken machen darüber, wie der Prozess nachher abläuft. Wer betreibt dieses Tool? Wer schaut sich die ganzen Events an? Wer wertet die aus? Wer setzt nachher auch die Aktivitäten im SAP-System um? Wir sind eigentlich die Kommunikationswege. Wer entscheidet jetzt bei einem ganz, ganz kritischen Szenario, ob jetzt mal das SAP-System abgeschaltet wird oder nicht? Das sind diese typischen Sachen, die natürlich dann im Prozess nachher hochkommen, wenn ich dann auf einmal damit aktiv bin. Und der häufigste Fall ist eben, und das haben wir auch, dass Kunden sich ein Softwareprodukt kaufen, installieren das dann mal und dann arbeiten sie auch damit und alles toll. Und dann stellt man aber relativ schnell fest, da kommt ja doch eine ganze Menge an Einträgen hier hoch und das ist ja schon ziemlich aufwendig. Und dann liegt das im Zweifel darum und dann ist es eine Investition, die sich nicht gelohnt hat. Und dann bringt das auch keinen Vorteil. Sondern man muss dafür sorgen, und das ist auch meine klare Empfehlung, dass man sich von vorne weg Gedanken drüber macht, wie soll der Prozess nachher ablaufen? Wie will ich mit dem Tool arbeiten? Und dann kann man sich eigentlich auch erst das passende Tool aussuchen. Und wir haben eben viele Kunden, die kommen auf uns zu, weil sie sich ein Tool gekauft haben und sagen, jetzt wollen wir es auch richtig nutzen, aber wir schaffen es intern nicht.
Meine Inbox ist voll, irgendwie 200 Nachrichten heute alleine.
Ja.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Szenarien, die ich auch im Solution-Manager-Umfeld auch schon erlebt habe, dass, wir haben ein Monitoring, oh Gott, wir haben ein Monitoring, also 10 Minuten später gefühlt. Das heißt, diese Alert-Fatigue, also diese Müdigkeit, die dann entsteht und dass dann im Prinzip nach wenigen Tagen auch schon das Ding mit einer Regel wegsortiert wird.
Exakt.
Das ist da eine große Gefahr. Ist denn das etwas, gibt es da so ein Rädchen, wo man sagen kann, komm, werd mal ein bisschen stumpfer, gib mir nur noch hier das, was High-High-High-High-Alert ist?
Natürlich, ne? Man kann alles Mögliche konfigurieren, typischerweise in den Tools. Also ich kann da schon sagen, was sind jetzt, also für welche Art von Aktivitäten oder Kette von Aktivitäten will ich eine aktive Alarmierung bekommen? Ne? Also das wäre so ein Quick-Win, den man schon am Anfang machen würde, zu sagen, okay, ich schaue mir gar nicht alle Events an, sondern ich nehme die 10, 15, 20 ganz, ganz kritischsten Sachen, die hier passieren können. Und dafür kriege ich dann auch aktiv eine Benachrichtigung. Und die schaue ich mir dann an. So, das kann man schon tun. Und das hilft natürlich auch besser als nichts wieder. Aber das ist halt auch wirklich die Frage, wie hoch will ich springen? Also, was will ich tatsächlich erreichen? Was steckt auch für ein Risiko bei meinem SAP-System dahinter? Das ist ja auch etwas, was ganz am Anfang gar nicht klar ist. Aber jetzt weiche ich mir ein bisschen vom Thema ab. Ja. Aber klar, kann man machen, sowas sich vorab schon mal zu definieren und zu sagen, ich schaue nur auf die ganz kritischen Sachen und dafür kriege ich dann Benachrichtigungen.
Bei der Etablierung von Tools, du hast eben gerade gesagt, ja, okay, also viele Alerts ist einer der Probleme. Was ist denn, ich sag mal, wir bewegen uns ja viel auch im Enterprise-Security-Umfeld, also gar nicht mal nur SAP-Security, sondern auch Informationssicherheit und dann Absicherung von Infrastruktur und Landschaft. Da haben wir, hast du ja eingangs auch erwähnt, viel mit SOC-Teams, mit Betreibern oder ja der Network Security ist das ja oft. Da ist es, ich sag mal, der Ursprung oder Infrastruktur Security. Die haben ihre SIEMs. Da ist ja oft auch die Erwartung irgendwie, naja, wir haben doch schon ein Security-Team, die können doch die Sub-Security auch mit überwachen. Ne? Das ist im Prinzip mehr oder weniger, ich schließe mein SAP-System irgendwie an ein SIEM-System an. Und genau wie die Router und Switches jetzt im Moment Nachrichten rausballern an dieses zentrale Log, kann ich ja in diesem zentralen Log auch ein paar Regeln für SAP-Security definieren. Und dann kann ja auch mein etabliertes Security-Team sich um das Monitoren kümmern. Ne? Wenn, ja, okay, man braucht einen Adapter, irgendein Tool, was dann Krach macht zum SIEM, sage ich mal. Aber das Team ist ja eigentlich schon da vielleicht, je nach Unternehmen. Ja. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte?
Es gibt etwas in Bezug auf die Tools, also die SIEM-Tools und auf das Team-Know-how. Also in Bezug auf die SIEM-Tools, das ist ja auch ein Gedanke, den du gerade schon mal gesagt hast, dass viele Kunden auf die Ideen kommen, ich habe ein SIEM-Tool, dann packe ich doch einfach, also mache ich einen Adapter und packe die Events in das SIEM-Tool rein. Da gibt es zwei Probleme. Das erste ist, dass die ganzen SAP-Log-Daten, diese vielen unterschiedlichen Quellen, die wir gerade eben schon mal kurz hatten, die sind alle in unterschiedlichen Formaten auf dem SAP-System vorhanden. Manchmal ist es eine Datenbanktabelle, manchmal ist es irgendwie eine TXT-Datei, manchmal ist es was ganz anderes. Es gibt extra Produkte, die aktuell nur dafür sorgen, dass diese Events aus dem SAP überhaupt mal in ein Common-Event-Format umformatiert werden, um dann von einem SIEM überhaupt interpretiert werden zu können, rein technisch. Das ist so Punkt 1.
Das ist aber dann quasi reines Schreien, Weiterleiten von Einträgen an das SIEM und die sind ja alle mittlerweile auf Pay-Per-Use und so.
Genau.
Das kann dann schon mal ein bisschen wahrscheinlich,
Da sind dann viele Feinheiten, ne? Also genau wie du gesagt hast, viele der SIEM-Tools werden lizenziert. Also die Kosten hängen ab von den Anzahl Events, die gelesen werden. Und SAP produziert eine Menge Events, die da hochkommen. Kann dann auch schon relativ schnell teuer werden. Genau, und dann haben wir, sagen wir mal, wir würden das schaffen, ne? Und würden sagen, wir haben jetzt die Events in ein SIEM-Tool geladen. Dann liegen halt erstmal blanko die Events da. Ein SIEM-Tool hat typischerweise überhaupt keine Regelwerke oder Know-how dafür, diese Events aus dem SAP-System überhaupt zu interpretieren. Also dann steht halt irgendwo, ja, ein User hat sich hier die Datenbanktabelle USR02 runtergeladen. Weiß ein SIEM-Tool, dass es sich dabei um die Passwort-Hash-Werte auf dem SAP-System handelt? Nein. Also diese Interpretation, was hinter den eigentlichen Events dahinter steckt und was jetzt kritisch ist und was nicht, die muss ich dann manuell dem SIEM-Tool beibringen. Und das ist halt auch wieder ein kleiner Trugschluss, dass das so einfach funktioniert. Ne? Also diese ganzen Regelwerke aufzubauen, die müssen ja auch gewartet werden. Also das initial erstmal aufzubauen, dauert natürlich seine Zeit. Und die dann auch zu warten, wenn es neue Einträge gibt, es gibt neue Programme im SAP, das wird auch mal geupdatet. Das aktuell zu halten, schwierig. Genau, und dann sind wir natürlich letztendlich, also auch das, sagen wir mal, hätten wir geschafft. Wir haben in dem SIEM-Tool unsere Regelwerke und haben das...
Suball wird irgendwie rot angezeigt, genau, immer.
Das wird
Sprung in die Bagger, böse.
Exakt. Ja. Jetzt sitzt da typischerweise bei so einem SIEM-Tool dahinter ja ein SOC-Team, also ein Security Operations Center. Egal ob jetzt, bei vielen ist es extern, es gibt aber auch natürlich große Unternehmen, wo es ein eigenes Cyber Security Operations Center Team gibt. Also ein Team, was dieses SIEM-Tool überwacht und Angriffe erkennt. Die haben typischerweise gar nichts mit SAP zu tun. Also die haben viele von den Kunden, mit denen wir da sprechen, haben noch nicht mal einen SAP-Zugang. Also
da können die Teams sozusagen auch nicht mal kurz kontrollieren, was geht ab.
Exakt.
Also dass sie sich in das Zielsystem einwählen.
Und ne, also da haben wir natürlich das Know-how-Thema. Also SAP zu verstehen und diese Sachen dann wieder sauber einordnen zu können, ähnlich wie wir das beim Tool hatten, und daraus dann zu schließen, was ist kritisch und was nicht. da muss auf jeden Fall mit Schulung gearbeitet werden, wenn das Team das nachher so behandeln soll. Und dann genau, was du gesagt hast, eine Detailanalyse nochmal zu machen, nochmal ins SAP-System zu springen. Ja, muss man sich überlegen, geht das? Können die das? Haben die dafür Know-how für? Oder im Zweifel auch Aktivitäten im SAP-System dann zu steuern. Ne? Also ich sperre jetzt einen Benutzer, weil er hier kritische Sachen macht. Weiß das Cybersecurity Operations Center Team, wie das geht? Oder hat das einen direkten Draht zu der SAP-Basis, die dann diese Aktivität schnell durchführen? Wer entscheidet das? Da sind wir wieder genau bei dem Prozess nachher. Wenn ich sage, das SOC-Team, das Security Operations Center, soll damit arbeiten, sollte ich mir Gedanken darüber machen, was bedeutet das denn wirklich, wenn die damit arbeiten und dann auf einmal diese ganzen SAP-Events bekommen? Und funktioniert das tatsächlich?
Damit du dann letztendlich auch den Nutzen hast aus dem Tool, genau, ne? Weil richtig. Ansonsten bemerkst du es halt nur, ne? Aber ja. Guckst halt dabei zu, wie du gerade beklaut wirst irgendwie. Ja,
genau. Und es gibt halt viel, und das sagen auch viele Toolhersteller und viele Kunden fordern das auch, sage ich mal, dass man ganz grundsätzlich schon sagt, es macht ja Sinn, auch die SAP-Events in dem übergeordneten SIEM-Tool zu haben. Dann hat man nämlich wirklich alles in einem System und kann erkennen, hier ist auch jemand irgendwie übers Netzwerk reingekommen, hat sich dann Zugang zum SAP verschafft, hat da kritische Dinge gemacht und so weiter. Also die zusammen.
Wer ist das, wo kommt der her? Ne? Genau. Ist er über einen kleinen VPN reingekommen und so weiter? Ne? Ja, genau. Ja.
Aber die praktische Durchführung davon scheitert halt oftmals dann auch an der Trennung von Security und SAP.
Ja.
Also einfach von den Abteilungen und dem Know-how, was da dahinter steckt. Also da muss man sich wirklich sollte man sich Gedanken darüber machen, dass das sauber funktioniert.
Okay, jetzt haben wir ja verschiedenste Themen da umrissen. Gib doch nochmal so ein bisschen dein empfohlenes Setup. Also was ist aus deiner Sicht der Best Practice, wenn man jetzt sagt, okay, Angriffserkennung aufs SAP oder im SAP, ja, da möchte ich vielleicht mal starten oder da möchte ich was aufbauen. Was wäre denn dein empfehlenswertes Setup?
Ja, also ganz am Anfang sollte ich mir grundsätzlich mal überlegen, wie hoch ist eigentlich das Risiko auf meinem SAP-System und was soll, also um daraus abzuleiten, wie stark muss die Überwachung denn sein? Also brauche ich zum Beispiel ein 24/7 Echtzeit-Monitoring oder wenn das SAP-System jetzt mal eine Woche ausfällt, wäre das auch nicht das Allerschlimmste der Welt oder sind nicht so die kritischen Daten drauf.
Dann höre ich relativ selten bei Kunden, dass die das sagen, ne? Aber
korrekt,
ja. Setze hier den Zeitraum ein, den man aushält. Ja,
genau, setze den Zeitraum ein, den man aushält. Und dass man dann mal Ziele grundsätzlich definiert, in welchem Zeitraum sollte etwas erkannt werden und so weiter. Dann kann man hingehen und, also was wir ganz gerne mit unseren Kunden machen, ist mal ein Proof of Concept durchzuführen. Also tatsächlich mal für einen Monat oder zwei Monate auf die SAP-Landschaft zu schauen, sich mal ein Softwareprodukt mitzuholen, damit man mal sieht, was bedeutet das denn? Also was kommt da so wirklich an Events hoch? Was passiert auf meinem System?
Ob man vielleicht gerade sogar einen erwischt dabei. Ja.
Korrekt, ja. Ist genau. Auch schon vorgefallen.
Ja.
So, aber es passieren auch viele Sachen auf dem System einfach, die sollten so nicht sein, aber die sind halt normaler Best Practice ist falsch gesagt, die passieren
gelebte
so.
Realität.
Gelebte Realität, das ist das Wort, ja. Und die muss man halt einordnen können. Aber gut, ne, also sich tatsächlich mal in so einem Proof of Concept mal für ein, zwei Monate mal anzuschauen, was passiert da tatsächlich, wie viel an Events kommt da hoch, wie sieht so ein Produkt aus, um dann daraus abzuleiten, okay, können wir das intern schaffen, welches Team sollte das tatsächlich haben und sich dann Gedanken über den nachträglichen Prozess und die Arbeit zu machen. Das ist eigentlich das Zentrale. Ne? Wenn ich weiß, wie soll nachher damit gearbeitet werden, also wer macht das dieser Basis, macht das Security Operations Center Team, wir wollen was extern vergeben, weil weder noch Kapazität und Know-how dafür hat. Und dann, wie laufen die grundsätzlichen Prozesse ab, wenn was Kritisches passiert. Wenn das sozusagen klar ist, dann kann man sich auch für ein Tool entscheiden. Das ist eigentlich die Voraussetzung für mich dafür zu sagen, ich weiß, was ich fachlich haben will und dann weiß ich auch, welches Produkt passt denn dazu zu mir. Und das ist so ein typischer Einstiegspunkt, wo wir Kunden dann am Anfang mit helfen, einmal sich Gedanken über den Gesamtprozess zu machen, dann ein sauberes Tool auszuwählen und entweder machen wir das dann komplett für Kunden in so einem Managed Service Ansatz oder einem SAP Security Operations Center oder wir helfen den Kunden dabei, das intern aufzubauen mit Betriebsmodellen und Schulungen und so weiter, damit das dann intern auch sauber funktioniert.
So, mal angenommen, ich habe diesen Best-Practice-Pfad nicht ganz verfolgt, also weil ich es vielleicht vorher nicht wusste und ich stehe jetzt aber schon mit dem Tool da,
ja.
Darf man sich aber trotzdem melden, oder?
Selbstverständlich, ja.
Okay, alles klar.
Also ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, wir haben viele solche Anfragen, ne? Kunden, die sich schon ein Produkt gekauft haben und stehen jetzt da und kommen damit gerade nicht weiter. Das ist vollkommen normal und das ist auch verständlich, dass das mal passiert ist. Und es ist ja gut, dass das Produkt schon da ist. Und das hilft natürlich auch den internen Leuten stark bei der Argumentation, weil es gibt viel Geld für dieses Tool ausgegeben worden, da jetzt noch ein Stückchen mehr drauf zu machen, damit man es auch wirklich effizient nutzen kann, ist meistens ohne Budgetprobleme möglich. So, und da kommen wir auch hin, da haben wir viele Kunden, wo wir dann den Kunden dabei helfen, das dann sauber zu implementieren, Regelwerke aufzubauen oder wir dann auch wieder extern das Ganze mit übernehmen.
Was noch eine Frage für mich ist so ein Blick, ich sag mal, in die Glaskugel für die Zukunft. Gerade mit KI ist jetzt gerade ja viel in Bewegung, wo viel hinterfragt wird, ja, brauchen wir eigentlich noch XY, können wir nicht einfach die KI anschließen und die sagt uns einfach, wenn genau das passiert. Mhm. Also brauche ich tatsächlich noch extra Lösungen dafür oder muss ich nur noch vielleicht noch ein paar Tage warten und ChatGPT kann auch mir 5 oder 10 oder 15 SAP-Logs reinsaugen und sagt mir dann, wo ich gucken muss.
Möglich ist das auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft. Aber Fakt ist halt auch, jetzt gerade gibt es das noch nicht für SAP. Also es ist ja auch bei den normalen 7-Tools ist es schon mehr oder weniger typisch, also im Infrastruktur- und Netzwerkumfeld, dass es da KI-Module gibt, die auch nochmal besonders bestimmte Anomalien erkennen und darauf reagieren können. Im SAP gibt es das noch gar nicht. Also das ist einfach noch nicht so gängige Praxis, ne? Das ist halt genauso, ich habe mich, glaube ich, das erste Mal vor 4 Jahren ungefähr mit dem Thema SAP-Angriffserkennung beschäftigt. Da ist das erste Mal irgendwie so hochgekommen gefühlt auf dem Markt. Und seitdem sprießen aber Tools auch tatsächlich wie aus dem Erdboden immer weiter und der Markt wächst da enorm und mehr Kunden machen das. Und wir steigen da rein. Und es wird mit Sicherheit irgendwann auch möglich sein, dass rein über KI-Applikationen zu machen, aber dann sind wir natürlich wieder beim Datenschutzthema und wie wird damit umgegangen? Haben wir ein lokales KI-Modell, was dann sich die Daten anschaut und so weiter? Fakt ist, aktuell gibt es das noch nicht. Und die Frage ist halt, wie lange will man warten, nicht zu erkennen, dass jemand die SAP-Landschaft gerade angreift?
Ja.
Da würde ich sagen, umso kürzer der Zeitraum ist, umso besser, weil der Angriff passiert sehr wahrscheinlich.
Ja, vielen lieben Dank, Luca, an dieser Stelle für die sehr interessanten Informationen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, Luca hat auch ein interessantes Webinar, was ich hier noch empfehlen will. Das richtige Tool für Subsecurity und Angriffserkennung finden. Link dazu packe ich in die Shownotes oder die Infobox auf YouTube. Oder wenn ihr Interesse habt an dem Proof of Concept für die Angriffserkennung, dann packen wir dafür auch einen Link entsprechend da in die Shownotes, in den Artikel dazu. Da könnt ihr euch dafür melden. Also Luca, vielen lieben Dank. Ich habe viel gelernt über das Thema Angriffserkennung heute wieder. Was ist der aktuelle Stand? Was sind auch interessante Geschichten dazu?
Mhm.
Also vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Gerne Feedback an hames@rz10.de oder auf unserer Webseite. Vielen Dank, macht's gut, bis demnächst.
Bis demnächst.